Alles neu macht der Mai.
Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
So, zum ersten Mal melden wir uns im Mai 2020 mit diesem wunderbaren Podcast mit Thomas Koch und mir, Kai Blasberg, mit unseren Hunden, zwei Herren mit Hund, die in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen sind, wegen Corona. Meine Hündin Else, Tante Else, hat ja ihren Sohn in Obhut genommen und dem Mortimer, wie wir von Twitter wissen, geht es auch sehr gut wieder, muss man sagen. Thomas Koch, hallo.
Hallo Kai, grüß dich. Schöne Grüße auch von Morty.
Wie geht's ihm?
Bestens. Die Operation bestens überwunden und er freut sich. Bester Gesundheit.
Was hast du bezahlt? Dann sage ich dir, was er hatte.
Insgesamt 700.
Ja.
Ja, also ist ja immer teuer. Ja.
Der Hund meines Freundes Nico starb, sagte er. Bevor der gestorben ist, habe ich einen Gegenwert eines Kleinwagens in den Hund investiert. Und darauf muss man sich hier langsam auch bei allem gefasst machen, weil bei dem Hund kaufst du den Tod gleich mit. Ja, das wird einem nämlich auch nicht gesagt, wenn du so einen süßen, oh, ist der süß, der 10 Jahre später ist nichts mehr süß. Alles nur noch top.
Gut, dass das nicht für Menschen auch gilt.
Ah, Boris Palmer. Oh, du als betroffene Randgruppe. Ja. Du bist doch Risikogruppe, ne? Was sagt man so einem Mann wie Boris Palmer, der ja regelmäßig nur auffallen will? Soll man das totschweigen? Ist das die größte Strafe?
Schnauze. Also, das macht dir überhaupt keinen Spaß, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Komm, lass den Palmer jetzt weg.
Gut, wir haben einen Gast heute.
Wir haben ja einen Gast hier.
Da müssen wir jetzt mal durch, aber wir müssen, bevor wir den Gast vorstellen, wir ein bisschen Spannung aufbauen, weil es ist natürlich wieder ein Hochkaräter, wie wir es hier gewohnt sind,
ja.
Haben wir auch so einen Rhythmus durchbrochen. Wir hatten noch nie aufeinander folgend einen Gast, aber manchmal ist das Leben so, da muss man drauf eingehen. Aber ich wollte noch ganz kurz, bevor wir es vergessen, das Gewinnspiel auflösen, denn beim vorletzten Mal, man gönnt sich ja sonst nichts, wo wir keine einzige richtige Antwort bekommen haben, was mich total wundert im Google-Zeitalter, haben wir diesmal gefragt, damit man auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann, und haben genau die 50% richtige und 50% falsche Antworten bekommen. Und die 50% falsche Antworten waren alle eine gleiche Antwort. Kennst du die?
Nee, sag, das ist spannend.
Cookie Dent.
Sag mal, gucken die Leute eigentlich keine Werbung? Das ist ja peinlich.
Und es war natürlich Blendermet.
Ja.
Und noch am gleichen Tag, nein, am gleichen Nachmittag der Ausstrahlung des Podcasts kam die erste richtige Antwort. Die kommt von Jens aus München. Ich darf nicht sagen, wer es ist. Aber du musst leider wieder, die schlechte Nachricht an dich heute, du musst wieder 2 Flaschen verschicken, habe ich entschieden. Weil wir natürlich auch noch eine Beantwortung, die richtig war, bekommen haben mit folgenden Zeilen. Guten Morgen Thomas, guten Morgen Kai. Zuallererst mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Es macht mir sehr viel Spaß, euch morgens auf dem Weg in die Arbeit zuzuhören. Die Mischung aus spannenden Informationen, bissigen Kommentaren und viel Witz holen aus der Autofahrt das Beste heraus. Ich hoffe, ihr habt das letzte Rätsel bereits an die Zuschriften bekommen und ich möchte mich ebenfalls daran beteiligen, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Stammt von der Marke Blendermet und bewarb deren Zahncreme. Zudem gehörte die Marke Blendermet bei Ausstrahlung der Kampagne bereits zum Weltkonzern Procter & Gamble. Ich freue mich auf weitere geniale Folgen mit eurem großen Erfahrungsschatz, viel Wortwitz und tollen Gästen und endlich einmal Haltung in einem Podcast.
Wow. Also dafür gibt es eine gute Flasche Wein. Eindeutig.
Wir haben übrigens noch nie kontrolliert von hier. Was verschickst du eigentlich an die Leute?
Das wird doch nicht verraten, ich bitte dich. Das muss ja eine Überraschung bleiben. Aber es ist mein Lieblingswein, das muss ich zugeben.
Und ich habe es jetzt wieder leicht. Die neue Gewinnspielfrage heißt, welcher Firma ist dieser Claim zuzuordnen? Eine Perle der Natur. Ganz leicht.
Ganz leicht. Schade, dass du nicht genommen hast, du bist nicht allein. Weil dann hätte ich gesagt, das ist kein Slogan von einer Marke, sondern das ist der Titel eines Horrorfilms. Du bist nicht allein. Okay.
Über die. Das ist ein Lied von Roy Black und lautet folgendermaßen. Ist nicht angesagt, aber ich singe ja in meinem Podcast. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Und du träumst von Jürgen Scharrer.
Ich träume nicht nur von Jürgen Scharrer. Er sitzt mir leibhaftig gegenüber. Was für eine Ehre.
Ja, und es ist unfassbar schön. Jetzt weiß ich, wie Thomas Koch wohnt. Spektakulär. Bei jeder Branchenveranstaltung, wenn es mal wieder eine geben sollte, kann ich jetzt jedem erzählen, ich weiß, wie Thomas Koch wohnt. Und ihr ahnt nicht, wie er wohnt.
Erzähl doch mal, wie Thomas Koch wohnt.
Thomas Koch wohnt so märchenhaft in einer Burg, dass mir wirklich die Worte fehlen, es zu beschreiben, obwohl ich Journalist bin. Man schaut, man sieht hier unfassbar viel Natur, unglaublich viele teure Sachen, eine Jukebox, eine Tankstelle, 1000 Bilder. Es ist alles zu groß, um es zu fassen für jemand wie mir, der aus der Kleinstadt kommt.
Aus Mainz.
Aus Mainz, genau. Ich bin geboren in einer ganz kleinen Stadt in Mittelfranken und das hier ist das Gegenteil von meiner Herkunft. Das ist so groß.
Jetzt könnte man auch sagen, dass Thomas Koch, und man wundert sich auch, eine wunderschöne Frau hat, die auch noch...
Hallo!
Das Leben ist wirklich nicht fair, finde ich auch. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und in dem Fall heißt der Thomas Koch. Ja. Hat er einen schönen Hund. Also bei dem Mann ist alles perfekt. Und er schreibt ja auch für jeden Kolumnen. Ich schreibe auch Kolumnen. Damit sind wir bei dir, Jürgen Scharrer. Media.
Ja.
Media. Ist in Print an den Start gegangen. Ja. Ist das ein Konkurrent für euch?
Ja, auf jeden Fall ist ein Konkurrent für uns. Ich finde Media wirklich gut, sogar sehr gut. Aber da man ja hier auch ein bisschen Haltung zeigen soll, ich habe das erste Printheft gelesen, noch nicht alles. Und das Editorial, das hat mich irgendwie genervt. Weil da war die wichtigste Aussage, lass uns doch endlich mal aufhören zu jammern. Also es wird ständig gejammert, dass zu viel gejammert wird. Und ich finde, was man immer als Jammern bezeichnet, ist das, was man früher ganz normale Kritikfähigkeit genannt hat. Und dieses ständige, lass uns alles Neue umarmen, lass uns aufhören, über die Printkrise zu reden, lass uns aufhören, über Facebook zu schimpfen, lass uns endlich mal positiv, wo sind die positiven Helden? Und wir als Media sind Teil der Branche und wollen der Branche helfen, dass sie noch glücklicher und schöner wird. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber Media finde ich an sich wirklich richtig gut. Ja. Und ich finde es auch ganz ärgerlich, dass ihr beide für Media schreibt.
Oh oh.
Thomas, erklär doch mal, wer Jürgen Scharrer ist. Das weiß nämlich noch immer keiner. Ja,
genau.
Aber ich bin ja der Anwalt derer, die nichts wissen.
Jürgen Scharrer ist wohl der geschätzteste Printjournalist über Kommunikation, Werbung, insbesondere Media, sein Steckenpferd, begleitet die Branche seit
10
Jahren.
Ja, eigentlich zu lang. Ja.
Ich hätte jetzt vermutet, seit 110 Jahren.
Ja, genau. Und das bist du.
Achso, das bin ich.
Das hast dich mit mir verwechselt. Ja.
Und es gibt ja viele, viele Magazine und Medien in der Werbebranche. Wenn jemand wirklich kritisch auf das guckt, was passiert, dann kommt das wahrscheinlich von Jürgen Scharrer. Und
haben wir das Wort Horizont jetzt eigentlich schon mal gesagt?
Horizont, 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 Horizont. Lesen, kaufen, kauf mich jetzt.
Horizont, Horizont, Horizont. Ja. Das gibt es nicht. Ich muss dazu noch sagen, wir haben jetzt zweimal vergessen, DWDL zu nennen. DWDL sind wir auch.
Und die sind auch wirklich gut. Also, DWDL ist sehr gut. Ist
toll.
Ja. Ja? Und zwar wirklich, also ohne jede Ironie, DWDL ist wirklich sehr gut.
Nein, wir sollten uns als Konkurrenten, also wir sind sowieso keine, wir sind ja, wir Thomas und ich sind Huren. Wir machen es mit,
oder? Wenn ihr selber
Thomas?
Wir schreiben ja sogar für Media.
Ja, genau.
Das sagt ihr immer.
Ihr habt echt keine Grenzen. Ja, genau.
Nein, wir finden es, wir haben einen gesunden Narzissmus.
Ja.
Das ist So, nochmal, also genau. Jürgen Scharrer
ist
Reporter der Horizont. Dann beschreib du doch Jürgen Scharrer mal Horizont.
Horizont ist ein Fachmedium für Medienmarketing und Werbung.
Das klingt sehr langsam.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, sorry, ich bin kein guter Marketingmann. Ja, natürlich ist ich kann es nicht gut verkaufen.
Jürgen Scharrer stellt Horizont vor.
Ja, komm, das ist jetzt echt fies. Ja. Das ist echt meine Achillesferse. Ich bin der Mann, der Fragen stellt, und ich bin nicht der Mann, der in der Lage ist, irgendwas zu verkaufen und anzupreisen. Horizont ist schon irgendwie ganz okay, glaube ich.
Bewunderst du denn Leute aus der Branche, die das gut können?
Die was gut können, sich gut zu verkaufen?
Ja, das heißt ja, der Konkurrent, der Hauptkonkurrent heißt ja auch Werben und Verkaufen.
Ich habe jetzt eher Werben und Verkaufen, ja, ist der Hauptkonkurrent, und die verkaufen sich auch nicht besser als wir.
Sorry, dass ich lachen muss.
Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht die Aufgabe von, also da fühle ich mich jetzt auch echt ein bisschen, das ist nicht die Aufgabe.
Ja, aber du musst ja trotzdem, wenn wir das jetzt erklären, also ich habe immer vor Augen einen jungen Menschen, das sind sehr, sehr viele junge Zuhörer.
Okay, das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht. Das ist ungewohnt für uns, ja.
Nee, das ist üblich. Also dann sage ich dir das jetzt mal aus Sicht eines Mediendarstellers, der permanent draußen auftritt. Die Älteren in unserer Branche sind so borniert, dass sie alle denken, sie wüssten alles. Deswegen kommen sie zu gar nichts hin und gucken sich gar nichts an.
Wow.
Und wissen gar nicht, wie es gerade ist. Die Jungen sind noch hungrig und wollen was erleben. Und so wie für mich früher zum Beispiel ein großer Star war Helmut Sendelmeier.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja,
und er hat gekleidet, der hatte so lange Haare und er sah irgendwie so Popstar-mäßig aus. Und das war für mich so eine Ikone. Ja. Genauso wie Helmut Thoma oder Georg Kofler. Das waren große Leute. Kofler war noch sehr jung, also so der gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel auf Medientagen Friedrich Nowotny gesehen habe.
Ja, genau. Und jetzt gedacht, das Wetter.
Und hier darfst du hin und hier gehörst du dazu. Und wenn man selber dann heute in unserem Alter Mitte 50 oder wie Thomas
Mitte 60. Ende 50.
Ja, so ein bisschen in die Ikonenreihe hineingleitet, dann muss man dem auch gerecht werden. Und die Leute, die gucken einen schon an und sagen, ah, das ist der Blasberg so. Ja, das ist ja auch verantwortungsvoll, das ist schön, aber ist auch verantwortungsvoll. Und deswegen erklären wir dann schon auch für die Leute, was Horizont ist, weil die ja meistens dann doch nur online sind. Es hat ja alles mal im Papier angefangen.
Ja. Und es gibt's auch immer noch im Papier. Und irgendwie ist es schon immer noch der Kern. Aber ja, gut, es stimmt, ja. Also ich denke tatsächlich, glaube ich, zu wenig über junge Leute nach, weil ich immer noch davon ausgehe, wenn ich ein junger Mensch bin und mich für irgendwas interessiere, egal ob das Literatur ist oder Kino oder was auch immer, dann schaue ich schon, wo steht eigentlich das relevante Zeug. Und wir sind darauf angewiesen, dass Leute sich einfach interessieren. Und ich glaube, wer sich überhaupt nicht interessiert für schwere Themen oder auch mal ein bisschen tiefer gehen und schwer recherchierte Geschichten, sondern sagt, ich will einfach nur auf Instagram die neuesten Werbeclips sehen, ist wahrscheinlich schwierig, den für Horizont zu gewinnen, weil Horizont schon noch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Es ist echt abschreckend, es wird gar kein Junger mehr lesen. Obwohl, ich glaube, es gibt schon noch Junge, die sagen, ich möchte wirklich wissen, was passiert, und die sind bei Horizont super aufgehoben. Das war jetzt doch noch überzeugend für Horizont, finde ich. Also das wer sich wirklich interessiert, ich bin jetzt selbst irgendwie emotional angefasst, ja.
Ja, aber Thomas sieht die jungen Leute, die bei Horizont natürlich keine Filmkritiken lesen, ne, sondern Nachrichten und Hintergründe vor allen Dingen aus der Branche, in die sie gerade einsteigen, die legen doch Wert auf Menschen, die Erfahrung haben und die wirklich Einblick haben in die Branche. Das heißt, die lesen doch alle Jürgen Schacher.
Keine Ahnung, aber meine Idee ist eigentlich genauso, wie Kai gesagt hat, wie er jung war. Also mir ging es auch so. Also wie ich 20 war, habe ich nicht gesagt, ach Gott, diese alten Säcke im Spiegel, was schreiben die für einen Scheiß? Sondern die Leute, die mich beeindruckt haben, die waren eben 50 und so weiter. Und natürlich hofft man, dass auch heute junge Leute gibt, die jetzt nicht wie Palmer das Gefühl haben, gut, alles, was sowieso in einem halben Jahr stirbt, müssen wir heute auch nicht mehr retten. Also Ich finde, man kann als Journalist sich nicht gar so versuchen, was muss ich Ihnen jetzt sagen, damit mich ein 25-Jähriger liest. Man hofft einfach, man schreibt Artikel, von denen man glaubt, dass sie auch junge Leute interessieren können. Wenn sie es dann lesen, freut man sich, und wenn nicht, ist es traurig. Ja. Aber auch nichts, was man ändern könnte mit witzigen Sprüchen.
Wo warst du denn vor Horizont?
Vor Horizont war ich bei einer touristischen Fachzeitschrift, Touristikreport. Und davor war ich bei Kapital und davor war ich bei der Lebensmittelzeitung.
Also die Wirtschaft hatte ich immer am meisten fasziniert beruflich.
Genau. Ich habe auch Nationalökonomie studiert. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich hatte eigentlich zwei Lebensträume. Mein ganz großer Lebenstraum war, der grandios gescheitert ist, Schriftsteller zu werden. Das war mein Megatraum. Und mein zweitgrößter Traum war, mein ganzes Leben lang mein Unterhalt mit Schreiben zu verdienen. Das hat irgendwie geklappt. Ich finde es heute auch noch magisch. Du setzt dich an Schreibtisch, schreibst irgendwas und es gibt Leute, die das lesen und es gibt Leute, die dafür bezahlen. Ich finde es immer noch, dachte mir, das ist Freiheit. Wenn du einfach, du schreibst irgendwas, denkst nach, schreibst was und davon kannst du dann die Miete bezahlen. Also den kleinen Traum habe ich immerhin erfüllt.
Und das Buch? Du hast nie ein Buch geschrieben.
Ich habe drei Romane geschrieben, die, jetzt sollte man echt das Thema sofort wechseln, drei Romane geschrieben, die weder Surkamp noch Rowold noch Kiepenheuer und Witsch wollten. Und ich fürchte sogar, die sind gar nicht so, naja, Themawechsel. Ja. Lass uns lieber über Argov, AGF und künstliche Intelligenz sprechen.
Nee, Moment, noch einmal zurück zum Buch. Mit den 10 Jahren, die du auf die Branche blickst, da hast du ja eine Meinung zu. Du hast eine Meinung zu dieser Branche.
Ja.
Diese Meinung ist ja in den Artikeln, die du für Horizont schreibst, nicht ausgeprägt, weil die das auch nicht deine Meinung sein soll, sondern du beschreibst, was du siehst. Und das eben auch kritisch. Wirst also hier dem Journalisten gerecht. Hättest du nicht Lust, irgendwann mal ein Buch zu schreiben über diese komische Branche?
Ich glaube, das könntest du wahrscheinlich besser als ich, ja. Nee, ich glaube nicht. Also, ich finde schon, also ich bin ja schon so ein totaler Überzeugungstäter, der sich dann reinsteigert, ist Trading gut oder schlecht. Ne? Aber wenn ich dann wirklich, was mich dann wirklich, wirklich interessiert, das sind dann Geschichten, die dann doch nichts mit der Branche zu tun haben. Also jetzt dann auch noch einen Roman zu schreiben, wo Kai Blasberg die Hauptrolle spielt und der sich mit Thomas Koch den besten Podcast aller Zeiten macht und was da wirklich dahinter steckt, wie das mit den, wird mich dann wahrscheinlich dann doch nicht so total reizen.
Das heißt ja im Grunde genommen, dass man Auslauf braucht. Also wenn man in dieser Branche irgendwie glücklich sein will, braucht man ein zweites Standbein, das einen irgendwie am Leben hält.
Geht es euch beiden nicht so? Ich meine, ich finde es ganz wichtig, dass man irgendwie so eine Art, dass man sich schon für das, was man macht, wirklich total begeistern kann. Sonst wird man auch zynisch, wenn man sagt, ach Gott, dieses scheiß Marketing. Ich schreibe zwar jeden Tag drüber, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Das ist fatal. Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich total sich damit identifizieren, was sie machen, und es gibt gar nichts anderes mehr. Also das finde ich dann auch nicht erstrebenswert. Oder wie seht ihr beide das?
Ja, guck mal, Kai, der Journalist fängt an,
Scheiße, ja, genau.
Zu fragen. Ja. Dass man da sehr stark differenzieren muss, weil wenn ich nur mein kleines Unternehmen gebe, hier gibt es mindestens 20 verschiedene Berufe. Ich muss hier niemanden outen, um zu sagen, dass ich mich für Controlling nicht so begeistern kann. Aber zum Beispiel einen ganzen Fernsehsender in der Hand zu haben, das ist das Geilste, was es überhaupt noch gibt. Also wenn du dich verbreiten kannst, wenn du Sendungsbewusstsein hast. Ja. Und das hat ja auch Jürgen Scharrer, sonst wäre es ja nicht geworden, was er geworden ist. Also seine Meinung mitteilen will, Neuigkeiten zusammentragen, Leute an seinem eigenen Wissen teilhaben zu lassen. Oder wie wir letzte Woche bei Twitter was abzusetzen, weil die AfD sich wieder mal verhampelt hat und wir einfach eine Meinung absondern oder irgendwas ganz stark Polarisierendes in den Markt setzen, was wir immer wieder gerne machen. Also nicht wir, sondern ich. Wenn man sowas machen kann, das ist wahnsinnig toll. Das würde ich ungern wieder aufgeben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, was ich mir vorgestellt habe, was ein Novotny alles gemacht hat, was ein Thoma alles gemacht hat, was alles noch ging früher. Und wenn du dir heute vorstellst, wie wenig Begeisterung sowas, was du selber noch so gerne machst, bei anderen hervorruft, dann denkt man schon, bist du da eigentlich noch im richtigen Spiel. Aber bei Tele5 ist das noch so.
Wir reden ja jetzt hier über Sendungsbewusstsein, scheint mir.
Ja.
Nein, das ist, glaube ich, beschreibt uns ganz gut. Was ist, Jürgen, dein Sendungsbewusstsein? Was sendest du am liebsten?
Ich glaube, du hast mehr Sendungsbewusstsein als ich. Glaube ich schon. Also als Journalist sollte man eigentlich nicht so viel Sendungsbewusstsein haben. Und ich muss mich sogar, weil ich finde schon, dass ich sehr kommentierend schreibe. Und nicht, also eigentlich sollte ich wahrscheinlich sogar weniger kommentierend schreiben, als ich es tue. Ich habe kein Sendungsbewusstsein, allerdings muss ich mich immer unglaublich anstrengen, nicht, also was ich wirklich gar nicht gut finde, ist der US-Plattformkapitalismus.
Um das, ist, das Thema genau, zu wechseln.
Ja. Das, mich, das ist ein Thema, das mich wirklich auch als persönlich umtreibt. Und ich muss gegenüber Google und Facebook so neutral wie möglich schreiben. Und das fällt mir schon manchmal schwer, muss ich zugeben.
Du gehst mit jedem ins Bett, der dir 10 Zeilen gibt. Also musst du eins haben. Du teilst meinungsstark alles mit, was du zu sagen hast. Deswegen muss dein Sendungsprozess.
Ich habe vielleicht sogar zu viel. Also man kann die Meinung vertreten. Es wird ja auch viel diskutiert. Diese scheiß Journalisten, die den Leuten immer erzählen wollen, was sie denken sollen. Journalisten sollen recherchieren und dann das schreiben, was sie rausbekommen haben. Die sollen die Leute damit verschonen, dass sie ständig ein Sendungsbewusstsein haben. Und ich von meinem Naturell her neige absolut dazu, ein Sendungsbewusstsein zu haben. Also ich muss eigentlich ständig mich zurückhalten, nicht zu sagen, was meine Meinung ist. Aber das kann man, finde ich, aber auch kritisieren. Und ich denke mir auch manchmal, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn man als Journalist so stark ein Sendungsbewusstsein hat? Also das ist dann eher meine Achillesferse. Meine Achillesferse ist dann nicht zu sagen, Gott, ist der Scharrer langweilig, der hat überhaupt nie eine eigene Meinung, sondern also es gibt auch Kollegen, die zu mir sagen, jetzt hör doch endlich mal auf, diesen 34. Kommentar zu schreiben, dass Mediaagenturen vielleicht doch nicht objektiv genug beraten oder dass Facebook und Google sich doch ein bisschen an deutsche Gepflogenheiten oder dass die überschätzt werden, was die Werbewirkung betrifft. Da sagen meine Kollegen dann schon ab und zu, Scharrer, jetzt halt mal den Ball langsam flach, ne? Sondern berichte das, was Google und Facebook sagen und die Mediaagentur.
Ja, der gute Augstein, der alte Augstein, der hat ja ein Leitmotiv gehabt für seinen Spiegel, schreiben, was
ja,
ist.
Ja, genau. Ja, ganz.
Ja, und es gilt ja auch, man kann nicht keine Meinung haben.
Ja.
Ja, das geht einfach nicht.
Ja,
je tiefer man sich mit einer Materie beschäftigt, desto mehr hat man ja eine Meinung zu den Dingen. Ne?
Ja.
Und jetzt frage ich dich mal als Journalisten und denke jetzt an deine Leser. Deine Leser wollen doch eigentlich, dass du eine Meinung hast.
Was mich wirklich wundert, ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die man kritisiert, dennoch immer noch bereit sind, mit einem zu sprechen. Sogar, vielleicht sogar mehr. Also wenn man den Fehler macht als Journalist, zu sagen, schreib jetzt bloß nichts, was die Leute ärgert, sondern mach dich mit jedem lieb Kind, dann hat man zwar vielleicht ein bisschen weniger Stress, aber letztendlich, glaube ich, ist es dann zum Glück schon immer noch so, dass es eigentlich gar nicht gefährlich ist, wenn man ab und zu jemanden kritisiert. Das ist, man muss auch als Journalist nicht zu viel Angst haben. Und das finde ich bei Fachjournalisten zum Teil schon, dass es da zum Teil schon zu wenig kritische Berichterstattung gibt, weil man ja, und das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich war ja bei Kapital und hat man einmal im Jahr eine Geschichte geschrieben über die Rewe. Und diese eine große Geschichte über die Rewe, kommt man draufhauen, wie man lustig ist. Ne? Wenn man aber jetzt verschreibt über RTL, ich meine, ich habe jede Woche mit RTL zu tun. Ich habe jede Woche mit Group M zu tun. Und man kennt die Leute, wobei ich immer sehr aufpasse, jetzt nicht zu sehr zu fraternisieren. Aber dieses unabhängige, einfach schreiben, was ist, was auch mein absolutes Credo ist, ist im Fachjournalismus immer viel gefährdeter als bei der FAZ oder beim Manager-Magazin.
Gibt es denn in dieser Branche irgendetwas, was dir unglaublich auf die Nerven geht?
Das ist übrigens echt total seltsam, wenn man ständig Fragen gestellt bekommt.
Ist das dein erstes Interview?
Müssen wir nachdenken. Also, aber wenn, ist es immer nur total fachlich. Aber es geht ja fast schon ein bisschen ins Persönliche.
Ja, das ist ja
so. Das ansatzweise. Ja, aber es geht mir wahr. Klar. Ja. Kai, hast du was gesagt?
Ja, es geht hier um Jürgen Schaar. Wir wollen schon dich, deine Tätigkeit und
ihr habt euch aber echt ein blödes Thema ausgesucht. Nee, wollen wir nicht lieber ein bisschen prinzipiell sprechen über die Branche? Ich meine, was mich auch wirklich interessiert, wie ihr beide das seht, also mit eurem Podcast und so, und dass ihr, wie geht's weiter mit den TV-Konzernen? Gehen die irgendwann pleite oder so? Was ist mit den Mediaagenturen? Aber okay, die Frage, ob mich Sachen nerven. Was mich schon nervt, auch wenn es jetzt nicht so originell ist, also dieses Vorurteil, dass in der Marketingbranche besonders viel geblubbert wird, stimmt einfach. Also das ist schon, also dass heute alles radikal ist und alles disruptiv ist und jeder sich jeden Tag neu erfindet, das geht mir echt total auf die Nerven. Es gibt keine Kampagne, die kann noch so harmlos und uninspiriert sein. Der Beipackzettel, also die Pressemitteilung, die dazukommt, ist immer, erfindet sich radikal neu. Und jede Mediaagentur, es gibt, glaube ich, kein Interview mit einer Mediaagentur in den letzten 10 Jahren, das ich geführt habe, wo der Mediaagentur-CEO nicht gesagt hätte, dass man jetzt gerade sich komplett neu erfindet. Und das ist was mir echt total auf die Nerven geht. Jeder ist ununterbrochen disruptiv und erfindet sich jeden Tag 4-mal neu. Also das nervt.
Das ist ja irgendwie eine Parallelwelt, die sich da auftut. Wenn ich mit Marketingleitern spreche, das tue ich ja sehr häufig, habe ich immer einen intelligenten Menschen vor mir,
ja.
Mann oder Frau, bin immer sehr beeindruckt von dem Wissen und dem Verständnis für Dinge. Also überhaupt nicht das, was in der Presse dann steht. Ja, dieses Blabla in der Presse, das ist zum Kotzen. Ja.
Aber ist ja interessant für mich, ja, weil ich finde, gerade Marketing-Leute ist es am schwierigsten, ein Interview zu führen, das ein bisschen überraschend ist. Ja. Aber du kennst sie ja aus einer anderen Perspektive. Da sind die gar nicht so...
Wenn die in ihrem Konfi sitzen oder in ihrem Büro, sind das hochintelligente, empathische Menschen. Ja? Okay. Und dann schlage ich die Fachpresse auf genau. Und denke mir, was sind das denn für Vollidioten? Ja?
Entweder stellen wir die falschen Fragen oder die sind so gut gebrieft von ihren Beratern, dass sie halt einfach das sagen, was man sagen muss, um...
Ich glaube, man muss mit den Leuten mehr Podcasts führen, ja, weil genau. Dieses schriftlich Fragen stellen, schriftlich antworten.
Das machen wir ja nicht.
Und dann nochmal redigieren.
Aber das machen wir ja nicht. Also wir machen keine, das ist absolut eine Unsitte. Ein Interview, wenn ich jetzt mit kein Interview führen würde, dann wäre das nicht so, dass ich dir 10 Fragen schicke und dann schreiben 5 Referenten von dir die Antwort. Wobei, du spielst das Spiel ja sowieso anders. Aber man macht das auch nicht mit RTL oder ProSiebenSat.1 Managern. Also das ist ein No-Go.
Aber dazu eine Frage von mir. Ich habe gerade, heißt der Domscheid bei Media, der hat was geschrieben über die Gesichtslosigkeit der Führungskräfte in deutschen Firmen.
Dobheide.
Ja. Dobheide. Ja. Ja, ein anderer. Der geschrieben hat, wenn jetzt der BASF-Chef, also der Chef eines Weltkonzerns über die Straße käme, würde niemand sich nach ihm umdrehen. Und das ist ein Mangel, den ich schon seit 20 Jahren feststelle, der sich immer weiter verbreitet. Ja. Und ich behaupte, das wollt von den Konzernen.
Das ist eine gute, super Frage. Also ich habe da auch keine Antwort, aber ich empfinde das genauso. Also der man hat jetzt Zetsche gekannt als Daimler-Chef, ja, aber der jetzige BMW-Chef, puff. Bayer kennt man, aber eigentlich sind diese großen CEOs, selbst von den DAX-Konzernen, sind alle ziemlich unsichtbar. Ja. Das ist der Siemens-Chef hat sich mal ein bisschen rausgetraut, der Käse. Aber der wurde dann auch gleich ziemlich abgewatscht, nachdem er mal ein bisschen was gesagt hat, was eben nicht war, der Kunde ist wichtig und Qualität geht über alles und die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset. Also wenn ein CEO sich raustraut, bekommt er auch wahnsinnig schnell eine auf die Schnauze und deswegen sind tatsächlich, finde ich auch so, ja. CEOs fast nicht präsent. Ne?
Nimm mal Adidas, ja?
Ja.
Der Chef, der geht doch nie wieder an die Öffentlichkeit. Allerdings hat er eine Watschen bekommen für einen Fehler, den er gemacht hat.
Genau, der war auch höchst gerechtfertigt.
Ja. Ja.
Genau,
ja. Und das ist natürlich doppelt gefehlert, ja? Wenn ich einen Fehler mache und dann auch damit in die Öffentlichkeit gehe, darf ich mich nicht wundern. Die Leute wollen nicht angegriffen werden können. Ne?
Genau.
Das sind Fehler, die diese Führungskräfte selber machen, indem sie sich mit Entourages umgeben, die viel zu groß ausgestattet sind, die viel zu wichtig genommen werden. Sie müssten viel mehr selber eine Nähe herstellen. Und das geht. Das hat überhaupt nichts mit der Größe des Konzerns zu tun, weil die haben auch nur 24 Stunden und die sind ausgestattet. Also ich behaupte, dass ein normaler Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns überhaupt nicht mehr arbeitet, sondern der ist den ganzen Tag. Das ist so das Zentrum, das ist wie so die Bienenkönigin, die so einsalbiert wird und die von allen hofiert wird und jede Antwort vorgegeben wird und wartet draußen die S-Klasse mit extra lang und dann fahren sie zum Aviation Private und der Koffer wird getragen, das ist alles so. Das, ob die das so wahrhaben wollen oder nicht, das ist alles so. Und diese Erdung, die kommt erst, wenn sie rausfliegen. Genau. Und dann machen sie sich selbstständig, machen irgendeine Beratung. Und das ist alles, das könnte man aber auch alles verhindern, indem man das weiß und indem man sagt, davon lasse ich mich überhaupt nicht beeindrucken.
Also kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, wenn man zu schlau ist, ist es auch ein Fehler. Also die werden so gut beraten und jeder Satz, den sie sagen, ist total überlegt, sich bloß keine Flanke zu geben und dann hier gehe ich mal in die Offensive, hier bin ich mal defensiv. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Leute das total gutieren, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der echte Sachen sagt. Und auch wenn er mal Sachen sagt, die man jetzt nicht mag. Ihr beide seid halt das beste Beispiel, vielleicht übertreibt sie ja auch ein bisschen mit authentisch sein, aber es schadet doch nicht, oder?
Also, gehört Kai.
Genau. Kai Blasberg kann, es gibt bestimmt Leute, die dich ziemlich blöd finden und noch mehr Leute, die dich wahnsinnig toll finden, aber es schadet nicht. Also man hat so unglaublich Angst immer, dass man, und lässt sich dann eben auch als CEO total beraten, was muss man jetzt wie sagen, damit es öffentlich funktioniert. Das klingt schlau, aber ich glaube, eigentlich ist es schlauer, wenn man wieder ein bisschen offener und freier spricht, weil die meisten Menschen nehmen einem das dann nicht so unendlich krumm. Adidas ist ein Gegenbeispiel, weil es echt Mist war, was Rohrstedt gemacht hat. Aber wenn man CEO was sagt, was nicht so total perfekt abgestimmt ist, ich glaube, das würde denen viel weniger schaden, als sie glauben.
Zum Thema Adidas. Ende Februar gibt diese PR-Abteilung, die ich übrigens ja mal herausgefordert habe vor einem Monat, als ich den Wolfgang Grupp von Trigema und den Kaspar Rohrstedt von Adidas zu mir eingeladen habe. Ach. Und 2 Stunden Sende zur Verfügung gestellt habe bei Twitter. Und tatsächlich der Wolfgang Grupp auch zugesagt hat. Und Adidas bis heute nicht geantwortet hat.
Genau.
Ja, das sind vielleicht auch Unterschiede. Und nach Corona, worüber wir mit Sicherheit in dieser Stunde oder mehr auch noch sprechen werden, ja mit Sicherheit auch hinterlassen wird, dass es so nicht weitergeht. Denn Adidas sagt Ende Februar, da war Corona schon bekannt, sie sehen keine Auswirkungen auf ihr Geschäft. Ja. Und heute Morgen habe ich gelesen, 97% Gewinnrückgang. Und dann müssen wir schon mal darüber sprechen, wie ist die Firma aufgestellt, die so in sich zusammenbrechen kann, so in so kurzer Zeit.
Das ist ganz seltsam. Adidas war ja, ich bin ja Mittelfranke und Adidas ist eine mittelfränkische Firma. Also eigentlich habe ich eine riesen Sympathie für Adidas. Mhm. Und es waren die absoluten Überflieger. Also Adidas war ja der absolute Liebling sowohl der Medien, der Wirtschaftspresse als auch der Börse, Rohrstedt und Co. Und man ist jetzt echt schockiert. Ne? Also wie gerade der Finanzvorstand hat offensichtlich echt ein paar richtig große Fehler gemacht. Also mit dieser komplett falschen Prognose. Und man denkt sich auch, wie kann das sein, dass die ja wirklich outperformed haben, so schnell Staatshilfe brauchen und sich so täuschen, was ihre Kennziffer betrifft. Also Adidas ist echt ein, aber nicht unsere Branche. Ne?
Das ist das Peinliche, die eigenen Kennziffern nicht im Griff zu haben.
Ja, Adidas, ich meine, das ist echt eine gute Firma, dachte man. Man war immer stolz auf Bayer, die jetzt mit Monsanto so Fehler gemacht haben.
Abgekackt
haben. Genau, ich würde es nicht so deutlich sagen. Und Adidas war eine andere deutsche Vorzeigefirma und das ist schon irgendwie nüchtern, wenn man sieht, was die entweder für einen schlechten Finanzvorstand haben oder für einen CEO, der doch nicht der große Mega-Überflieger ist. Ne?
Warum in die Ferne schweifen, wenn es gut ist? Ja. Gehen wir zur ProSieben1 Media und deren.
Aber da musst echt du was sagen.
Ja, kann denn sowas?
Genau, aber das musst eher du sagen, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ne? Also jetzt auch mit was da jetzt passiert. Wir können doch auch mal ein bisschen disruptiv sein. Ist halt auch so unberechenbar. Jetzt ist doch toll, wenn du mal eine Frage beantwortest, statt eine zu stellen.
Bei Konzer habe ich es tatsächlich direkt gesagt, weil wir waren bei Ministerpräsident Söder, unserem neuen Kanzler, waren wir zu einem zu unserem Medienabendessen, immer anlässlich der Medientage. Ja. Und da gehe ich ein in 10 Jahren hin und da waren jetzt 10 Jahre wieder rum und dann bin ich hingegangen und habe tatsächlich direkt daneben gesessen. Ach. Und gegenüber saß eine hoch angesiedelte Angestellte des ProSiebenSat.1 Media AG Konzerns und ich habe immer so die Augenbrauen hochgezogen, wenn er wieder mal irgendwas gesagt hat. Und er hat wirklich den ganzen Abend nur Stuss
gehalten. Sehr interessant.
Wird gar nichts. Weil da waren wir relativ schnell auch beim Thema. Neben mir saß ein Google-Mensch und eben Herr Konze, der von Dyson kam und erzählte also, dass seine Töchter nur noch bei YouTube sind.
Ja, genau.
Und dann sagt er, dann weiß ich gar nicht, warum du da Vorstandsvorsitzender und dann wird das doch zu YouTube. Ja. So, und da habe ich dann gedacht, so, okay, das kann gar nichts werden, weil du weißt überhaupt nicht, wo du da gelandet bist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ein Aufsichtsrat einem Vorstandsvorsitzenden 3 Millionen Antrittsgeld zahlen, der gar nicht mehr in Beschäftigung war bei Dyson? Ja. Und da dachte ich auch schon nach dem alten Spruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist falsch gebaut, der erste Stein ist schief, das wird nichts werden. 2 Jahre später, ein Aufsichtsrat später, die sind immer noch alle im Amt.
Ja, Brand ist auch noch im Amt, genau. Ja.
Und jetzt ist Berlusconi in der Haus. Ja. Und so kann man deutsches Volksgut auch einfach verjubeln und versterben. Das ist auch alles gar nicht so schlimm, aber das ist alles vorhersehbar gewesen. Denn auch schon der Vorstandsvorsitzende, der davor in Amt und Würden war, der hat ja die Fernsehsender, die alles bezahlt haben, runtergerockt. Weil er gesagt hat, wir brauchen eine komplett neue Konzeption, damit wir den Börsenkurs nach oben jazzen können, was er auch super gemacht hat. Und 50 Millionen Privateinkommen später ist er dann vom Hof gejagt worden, weil er sich nicht benehmen konnte, weil er verraten wurde von seinen eigenen Leuten. Und die Fernsehsender, die blühendste Perlen waren in ihren Märkten, waren alle abgenudelt wie sonst nur was und mussten mit jedem Freier für $5 um die Ecke gehen. Und früher haben sie 1500 für eine Nacht genommen. So, und das, da muss man ehrlich sagen, sowas ist alles nur menschengemacht. Das ist nicht ein Schicksal, denn in der gleichen Zeit ist RTL hervorragend geführt von Anke Schäferkort. Und Bernd Reichert ist ein super Manager und hat ein super Team da jetzt zusammengestellt und die machen eine super Arbeit. Aber die sind nicht so vorwiegend zu denken, der neue Highflyer ist eine Firma, die ich für Werbespendings kaufen kann und dann hohe Anteile habe und dann später verjubeln. Das ist alles eine Schrottwirtschaft, die wir endlich jetzt beenden müssen.
Ich wusste, es war eine gute Idee, die Frage dir zu stellen. Ich wusste es. Das machen guten Journalisten aus. Ich wusste, jetzt muss der diese Frage stellen. Ja, überhaupt kein Widerspruch. Ich würde nur Ebeling ganz kleines bisschen in Schutz nehmen.
Genau. Nicht in meiner Sendung. Man wird nicht verteidigt.
Genau. Ach so, okay. Ach, das ist verboten. Ach, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man darf hier auch eher was Gutes über Ebeling sagen. Gibt, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Okay, Ebeling war echt ein Mist. Ja, das stimmt. Nee, Ebeling war echt beeindruckend. Und was Ebeling, der Unterschied zu Ebeling war, ich glaube, es war auch, deswegen haben die, glaube ich, auch Konse geholt, weil es hat ja funktioniert zu sagen, ich weiß noch, als Ebeling kam, hat man auch gesagt, wie kann man denn jemanden holen, der keine Ahnung hat von diesem ganzen Medienbusiness? Was für ein Schwachsinn. Und dann kam Ebeling und der hat eben wirklich den Aktienkurs echt nach oben getrieben. Und er hatte auch ein paar Ideen, die funktioniert haben. Also man kann das Media for Equity blöd oder gut finden, aber es war eine Geschichte, die funktioniert. Und Konse hatte keine einzige Idee, die funktioniert hätte. Ne? Und
so, sag doch mal ein Beispiel, Media for Equity. Was hat denn da funktioniert?
Also erstens hat es natürlich funktioniert, dass es mit den Einnahmen, und es hat auch funktioniert, diese ganzen E-Commerce-Geschichten zu kaufen, zu sagen, okay, ich zahle jetzt hier nicht so und so für Millionen Euro, sondern ihr bekommt dafür Werbezeit und ich bekomme Anteile an eurem Unternehmen. Die Idee hat ökonomisch funktioniert.
Ja, für die Leute, die es gemacht haben. Also es hat für die Sendermarken totalen Schaden angerichtet. Thomas, du kannst mir nicht widersprechen. Die Werbeinseln sind verhunzt worden von Eigenbewerbung. Ja, außerdem schwächt es auch das Gut, das du zu verkaufen hast, nämlich Werbezeiten, wenn da immer nur die Werbung verschenkt wird an Eigenbetriebsnudeln und man und viele, viele Markenartikel auch gesagt haben, ich will nicht im Umfeld von Pro7sat1.de Marken immer nur werben. Das ist ein großes Qualitätsmerkmal und es hat eben nicht funktioniert.
Gut, wenn man nur die Kennziffern sieht, Aktienkursentwicklung, EBITDA, hat funktioniert. Ich finde es ja auch, also mich hat es auch genervt, dieses, man kann auch das mit gutem Grund sagen, was ist denn das für ein Modell, die Werbeinseln dann vollzustopfen mit Unternehmen, an denen man beteiligt ist. Und ich wäre als Markenartikler auch sauer. Aber die Markenartikler sind nicht so stark ausgestiegen, wie man gedacht hätte, als es losging. Da hat auch Horizont drüber geschrieben. Wie lange, wenn sich das die großen Unternehmen ansehen, die großen Werbungtreibenden, dass Pro7sat1 jetzt die Werbeinseln mit eigenen Unternehmen, die haben sich dann schon ziemlich angesehen.
Also da muss ich jetzt mal eine eigene Erfahrung einbringen. Was keiner weiß, ich habe 3 Unternehmen beraten, die Equity-Deals abgeschlossen hatten mit Fernsehsendern. Und ich habe in allen 3 Fällen dafür gesorgt, dass diese Deals wieder gestoppt wurden, weil sie dermaßen zugunsten des Senders ausgelegt waren. Der Sender hat nur Schrottplätze verkauft in den Deals. Die Marke hat überhaupt keinen Vorteil davon gehabt und alle 3 sind wieder ausgestiegen.
Sehr interessant, ja gut.
Ja, ja. Also das war einseitig, die Idee von
Henry. Aber kommen wir mal ein bisschen in die Aktualität, genau. Und in die Wichtigkeit. Horizont hat ja diese Woche für Aufsehen erregt, dass sie den Währungsdeal zwischen der AGF und Google vor allem in Frage gestellt haben. Denn es gibt ja eine Annäherung seit vielen, vielen Jahren. Seit
fünf Jahren, genau.
wo ich auch seit 2 Jahren im Aufsichtsrat sitze und deswegen ein wenig mich neutralisiert zurückziehen möchte und jetzt die Manege freigebe nach 40 Minuten zu dem Thema OWM und Google und AGF.
Okay, du willst als AGF mal nichts sagen zu dem Thema? Du hast eigentlich schon gewonnen. Ich bin schon glücklich wegen dieser Konzi-Geschichte eigentlich. Es wäre jetzt nur noch ein Sahnehäubchen.
Ach so, nee, wenn du noch was für deine Exklusivität willst, dann kann ich dir sagen, ich habe den Mitte März den Sport ausgerufen. Welcher Fernsehsender verliert in der Corona-Krise am wenigsten?
Und wer ist
das? Und da wollte ich Erster werden.
Und wie weit bist du?
Genau. Erster!
Hey. Okay.
Gerien. Ja. Das ist das ist ein Armutsrennen, was wir gewonnen haben.
Ja.
Kommen wir zu dem Thema.
Ja, okay, genau. Also, gut, genau. Soll ich irgendwas erzählen oder Thomas, hast du eine Frage?
Thomas, sonst. Mach's ihn heiß.
Genau. Also, seit 5 Jahren versuchen sich die Gremien in Deutschland, ob das jetzt ein AGOF ist oder OWM, der Werbekundenverband, sich Google und Facebook anzunähern, um eine gemeinsame Videowährung zu finden. Und seit 5 Jahren passiert nichts. Nicht? Und das Schöne ist ja, dass die Googles und Facebooks jedes Mal, wenn sie befragt werden, sagen, oh ja, das ist toll. Ja, da reden wir auf jeden Fall mit denen, weil das ist ja bemerkenswert. Und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Und das kommt auch bald. Und das geht jetzt seit 5 Jahren so. Und so als stiller Beobachter denkt man, wie doof sind denn die Deutschen eigentlich? Ja? Der Herr Blumenkamp von Group M, also Deutschlands größter Media-Agenturgruppe, er hat das als naiv bezeichnet.
Ja. Ja.
Wie naiv, ich kenne die Menschen auf der deutschen Seite in AGOF und OWM, die kenne ich ja alle, die kommen mir im normalen Leben gar nicht so naiv vor.
Nee, sind sie auch nicht. Das wäre echt auch ein bisschen unfair, den Leuten zu unterstellen, dass sie naiv sind. Ich glaube, da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen. Also ein erster Punkt ist vielleicht das, was du auch schon angesprochen hast, die sind einfach unfassbar schlau, Google und Facebook. Die sind wahnsinnig nett. Die treten nicht auf als Machthaber und Imperatoren, sondern immer wenn du mit einem Google- oder einem Facebook-Manager sprichst, in Deutschland sind die unheimlich informell, verbindlich, freundlich,
eloquent.
Und sie geben dir immer das Gefühl, ja, die sind immer in konstruktiven Gesprächen, und dadurch haben die das eigentlich, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie schlimm ist es, dass es jetzt keine Konvergenzwährung gibt? Und es ist eigentlich ziemlich blöd. Nur für einen ist es komplett überhaupt gar nicht blöd. Und das ist Facebook und Google. Genau. Also wenn man jetzt würde ich Ihnen nicht unterstellen, was ist auch ein bisschen zur Verschwörungstheorie. Aber wenn die vorgehabt hätten, lass uns doch ein bisschen diese deutschen AGFs, AGOFs und Co. ein bisschen lahmlegen. Dann hätten sie das perfekt hinbekommen.
Also wenn das das Ziel gewesen wäre. Ne?
Unterstelle ich jetzt nicht. Aber die AGF hat vor kurzem gesagt, 60%, also nicht so, sagt die AGF, 60% unserer Management-Attention geht dafür drauf, diesen Google-Deal endlich hinzukriegen. 60% der Anstrengungen gehen dafür drauf. Das zeigt, es ist eine unglaublich aufwendige Geschichte. Und es ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Narrativ. Wenn die AGF es schaffen würde, wäre ein deutsches Chick, das erste Chick weltweit im ganzen Universum, die es geschafft hätte, mit einer US-Plattform so eine Konvention hinzubekommen. Was natürlich ein total
muss ich erklären, das ist das Joint Industry Committee, IC, deswegen JIC, nicht CHIC.
Genau.
Junge Leute.
Nee, genau, sehr gut, genau. Joint Industry Committee. Und das ist eben, das ist eine tolle Geschichte. Ich meine, ich bin da auch angefixt gewesen. Ich war dabei vor 5 Jahren, als dieses Hintergrundgespräch war mit den Leuten von Google und OWM und AGF und Co. Also das ist ein tolles Narrativ. Wir in Deutschland sind die Ersten, die es schaffen, mit Google so einen Deal hinzubekommen, eine gemeinsame Währung für Bewegtbild. Und dann ist natürlich, wenn dann Google ständig dir signalisiert, das kriegen wir schon hin. Ne? Wir strengen uns auch wahnsinnig an. Wir haben jetzt aus den USA auch schon wieder Mittel frei bekommen, was ja stimmt, investieren ja auch in Forschung. Und dann zu sagen, jetzt langt uns aber langsam, wenn ihr überhaupt nicht die Daten rausgebt, die wir eigentlich brauchen, das fällt einem schon schwer. Aber langsam, glaube ich, ist die Stimmung wirklich schon so, dass die OWM sagt, also es muss echt langsam was passieren. Und ich habe jetzt ein Interview, das nächste Woche kommt mit dem AGOV Vorstandsvorsitzenden. Also AGOV sind die für digital zuständig sind, auch so ein CHIC.
Was heißt das übersetzt, AGOV?
Genau, Arbeitsgemeinschaft.
Arbeitsgemeinschaft auf.
Genau, also die Onliner. Und das ist wirklich dann zu langweilig, glaube ich. Also, es gibt auch einen Streit zwischen AGF und AGOV, weil AGOV, die sind zuständig für alles Digitale und AGF ist zuständig für alles, was mit Fernsehen zu tun hat. Und jetzt ist die große Frage, wer ist zuständig für Online-Videos? Die AGOV-Leute sagen, wir sind zuständig, weil wir für alles Digitale zuständig sind, und die AGF-Leute sagen, wir sind zuständig, weil wir für Bewegtbild zuständig sind. Und die müssen sich auch erstmal einigen, was auch ein ziemliches Politikum ist. Und jetzt sagt eben dieser AGOV-Typ, wir werden mit Google nie auf einen Deal kommen. Und bevor wir uns jetzt weiter ausbremsen lassen und noch weitere 5 Jahre wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, dann machen wir jetzt halt einfach mal unsere eigene Bewegtbildwährung, und dann kann Google mitmachen oder nicht mitmachen. Wir können jetzt nicht noch mal 5 Jahre verhandeln mit Google und mit Facebook.
Das ist ja nach 5 Jahren mal eine Schlussfolgerung. Ja, das ist zeugt von einer hohen Kenntnis der Dinge. Aber das, was du unterm Strich gesagt hast, war ja sehr eindeutig. Google und Facebook werden nicht mitmachen. Punkt. Sie werden nicht.
Also das ist was Blomkamp sagt. Also Blomkamp ist so der wichtigste Mediaagenturmanager gewesen, ist ja jetzt zurückgetreten als Group M-Chef, und der hat gesagt, das ist unglaublich naiv zu glauben, es wird jemals sowas wie eine gemeinsame Währung geben. Erstens, weil es auch technisch nicht möglich ist, wir werden nicht mehr diese ordentliche Welt bekommen, die es früher gab. Und zweitens, weil es naiv ist zu glauben, dass Google und Facebook sagen, oder OWM und AGF, die machen jetzt langsam Druck, das müssen wir ja doch mal bewegen. Also er sagt, und es gibt viele Mediaagenturleute, die sagen, es wird nicht funktionieren und irgendwann muss man es auch mal aufgeben. Was ich aber mir nicht zu eigen mache, weil ich finde diesen Versuch von AGF, OWM und Co. absolut fast schon heroisch, dieses Problem zu lösen.
Das ist aber nett ausgedrückt.
Die haben meine Sympathie, meine ich aber auch ganz im Ernst, die haben meine Sympathie und auch meinen Respekt dafür.
Ja, aber das ist doch ein zahnloser Tiger. Die gehen hierher und sagen, wenn Google und Facebook hier nicht mitspielen, dann werden sie künftig bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr mit am Tisch sitzen. Oh,
ja.
Die kriegen keinen Nachtisch oder was?
Wenn wir so eine lächerliche Veranstaltung sind mit OWM und OG und...
Und Ogilvie.
Warum will denn Facebook und vor allem Google mit ihrer... mit ihren YouTube-Channels überhaupt bei der AGF rein?
Ja, das ist eben, das kann man eben Verschwörungstheorien oder auch nicht. Die könnten natürlich sagen, was vielleicht ehrlich gewesen wäre oder auch. Also die haben gesagt, wir lieben die OWM und wir wollen nichts mehr. Das ist unsere größte Sehnsucht, mit den Deutschen, mit dem Verband der deutschen Werbungtreibenden auf eine Lösung zu kommen. Das ist die offizielle Geschichte und die kann auch stimmen. Und die andere Geschichte könnte eben sein, wir sagen denen, dass wir euch lieben, dass wir unbedingt eine gemeinsame Lösung wollen, dann wird man hier jetzt kein Krieg haben. Also selbst für Facebook und Google ist es jetzt nicht angenehm, wenn OWM, die deutschen Werbungtreibenden, sagen, ihr verhaltet euch im deutschen Markt so, wie wir das nicht wollen. Also diesen Stress will man jetzt auch nicht. Man hat jetzt keinen großen Horror davor, glaube ich, vor der OWM, was die sagt. Aber man will jetzt auch, man will schon, dass das. Das ist ja auch mit den Medien und mit allen gewesen. Die Google sagt ja seit 10 Jahren immer zu den Verlegern, zu den Publishern: Wir helfen euch. Lass uns kooperieren. Wir haben ganz tolle Idee, wie ihr auch die digitale Transformation hinbekommt. Und die machen alles, was Google und Facebook als Tipps und Kooperationsangebote gemacht haben, wurden alle angenommen. Das Ergebnis ist, 70% des digitalen Werbemarkts gehören Google und Facebook. Also, und das ist eher die.
Und heute genau. Tag hat Burda verkündet, dass ihre Suchmaschinenkonkurrenz gegenüber Google eingestellt wird, weil man keine Chance hat mit den Originalworten. Man hat ja selten offene Worte, aber wir haben keine Chance gegen Google.
Genau.
Das heißt, wir haben diese Allmacht ja als Verbraucher entstehen lassen. Ja. Das waren ja jetzt nicht Verbände, die diese Allmacht haben entstehen lassen. Man hat eben diese Allmacht, aber will trotzdem in diese so oft diese servoierte Verbandslogik rein, also zu der AGF, die jeden Tag Daten misst in einer JIC, nämlich in der Joint Industry Committee, etwas, wie ich finde, einzigartigem weltweit, wo öffentlich-rechtliche und privatrechtlich organisierte Fernsehsender alle sich in die Innereien schauen lassen, in Form eines festen Panels. Und diese Daten, die scheinen doch sehr attraktiv für Google zu sein. Google wiederum ermittelt seine Daten ganz alleine. Ganz alleine, das muss man dazu sagen.
Absolut.
Ich verkürze.
Nee, es ist nicht verkürzt, das ist absoluter Punkt, genau.
Ja. Und wollen gerne diesen Datensalat, den sie selber haben, anreichern mit echten, guten, feinen Daten aus dem Feinkostladen AGF und AGOV.
Ja,
so habe ich
perfekt verstanden. Also besser kann man es gar nicht sagen. Genau. Und deswegen hat auch bin ich überhaupt nicht spöttisch und ironisch gegenüber AGF, weil rein logisch gesehen muss es das Anliegen sein, der AGF zu sagen, wenn wir eine Bewegtbildwährung brauchen und Google und Facebook so eine starke Rolle im Internet spielen, dann müssen wir eigentlich versuchen, die ins Boot zu kriegen. Insofern ist das vielleicht naiv, weil man Google, den Worten von Google viel Vertrauen geschenkt hat. Aber in der Sache wäre es natürlich toll, wenn die helfen würden. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, Kai. Also es läuft dann tatsächlich so ab, dass Google gar nicht genug Daten bekommen kann aus diesem AGF-Topf. Und gleichzeitig ist es immer ein Riesending. Also ständig, wenn die Juristen gewechselt, die zuständig sind bei Google, dann muss wieder geprüft werden. Aber dann ist kurz vorm Ende der Prüfung, kommen wieder neue Chefjuristen, die sagen, wir müssen es nochmal neu überprüfen. Und das ist genau das Problem. Also eigentlich wäre es natürlich schon toll, wenn Google mitmachen würde bei AGF. Und das ist ja auch genau richtig, es wirklich zu versuchen. Nur jetzt kann man eben schon sagen, wenn es 5 Jahre lang nicht geklappt hat und jetzt wieder, also AGF, es war ja ein Riesenaufschrei. Also OWM hat ein Papier veröffentlicht und wirklich Google und Facebook angegriffen, auch die TV-Sender angegriffen. Was machen die TV-Sender? Die reagieren sofort auf die OWM-Kritik, fühlen sich ungerecht behandelt oder gerecht behandelt. Jedenfalls, die nehmen die ernst, was die OWM sagt. Was macht Google und Facebook? Erst sagen sie rein überhaupt nichts und dann kommt wieder ein ganz freundliches Lächeln. Nee, wir sind natürlich schon bereit, wir konnten es ja toll und wir machen ja weiter und das wird schon, irgendwann haben wir das dann schon. Also das ist schon eine Taktik, die 5 Jahre lang ganz toll funktioniert hat und wo man jetzt, glaube ich, und da ist Horizont die einzige Fachzeitung, die auch wirklich versucht, ein bisschen Druck auf den Kessel zu bringen und zu sagen, Leute, dann take it or leave it. Langsam muss da schon mal eine Entscheidung fallen.
Das Ganze krankt doch an einer Geschichte.
Habe ich noch ganz kurz
was? Ja, natürlich.
Also wir haben den OWM aufgezählt, wir haben die AGOV und die AGF und wir haben Google und Facebook. Die haben ja auch so einen eigenen Namen, ne? Google, Facebook und Amazon.
Die Gaffas.
Haben ja auch einen eigenen Namen. Genau. Und es gibt den Verband der Mediaagenturen. So, und welche Rolle spielen die dabei, Thomas?
Die stellen sich eindeutig auf die Seite der Kunden, sprechen hier mit einer Stimme. Das kommt ja relativ selten vor. Meistens sind die unterschiedlicher Meinung. Alle sprechen mit der gleichen klaren Stimme. Sie erwarten, dass wir eine Währung haben. Und erwarten, dass die Daten von Google und Facebook inkludiert werden. Der Fehler liegt ja nur daran, dass während dies geschieht seit 5 Jahren und diese Forderungen an Google und Facebook gestellt werden, sowohl die Kunden als auch die Mediaagenturen zu Google und Facebook gehen und sagen, hier ist übrigens noch mehr von unserem Geld. Jedes Jahr mehr. Ja? Wenn ich bei Google und Facebook sitzen würde, würde ich mich ins Fäustchen lachen und sagen, ja, offensichtlich muss man diesen Forderungen ja nicht nachkommen, weil ich kriege jedes Jahr mehr Umsatz von denen. Also scheint es ja auch ohne diese Daten zu geben. Ja. Und das ist der Widerspruch. Wenn die deutschen Kunden einmal auf die Bremse treten würden und sagen würden, so, wir kürzen jetzt alle unsere Google- und Facebook-Spendings um 30%.
Dann würde das Kartellamt kommen und sagen, ihr habt ja wohl einen Arsch offen.
Naja, das macht man ja nicht so, ne? Das macht man ja anders.
Du hast zwar recht, aber ich sage einen Punkt, warum ich die Marketingleute ein bisschen verstehe. Was glaubst du, was passieren würde, wenn du ein Marketingchef bist und sagst auf einer Pressekonferenz oder wo auch immer, passt mal auf, Leute, ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen weniger Social Media und dafür ein bisschen mehr Print. Am nächsten Tag kannst du deine Papiere holen. Man muss auch sehen, also die Macht von Facebook und Google, die ist eine zweifache Macht. Das eine ist die rein faktische Macht. Die sind so groß, die sind so stark, dass man es echt schwer ist, gegen die anzukommen. Und das Zweite, und das finde ich, ist noch eine größere Macht, ist, das ist die Macht über die Köpfe. Also diese Art von Marketing hat sich dermaßen in den Köpfen gesetzt, wenn du ein alter, dummer Sack bist, dann machst du Massenwerbung, dann machst du, gut, Plakat hat sich jetzt ein bisschen der Wind gedreht, dann machst du lineares Fernsehen und du machst Print. Und wenn du schlau bist, personalisierte Werbung. Nur noch auf individualisiert und nur noch im Dialoge auf Augenhöhe und nur noch Social Media und nur noch bla bla bla. Das ist so nur noch algorithmisch ausgespielt. Und wenn du ganz schlau bist, dann durch künstliche Intelligenz ausgespielt. Das ist so ein starkes Narrativ geworden inzwischen, dass man als Marketingchef schon wirklich ganz schön mutig sein müsste. Mark Pritchard von Procter & Gamble hat es gemacht vor 3 Jahren. Wenn du Global CMO bist von Unilever oder von Procter & Gamble, dann kannst du das sagen. Ja. Aber selbst für Uwe Storch wird es schon schwer von Ferrero. Also was ich nur sagen will, was man nicht aus den Augen verlieren, ist so ganz altmodisch die Machtfrage. Finde ich, muss man auch immer wieder stellen. Und da ist einfach der Trend so stark, die Deppen machen Print und so ein Zeug und die Schlauen sagen, dass durch künstliche Intelligenz und Automatisierung, dass das Big Data Marketing ist das Einzige der Zukunft. Und da hast du ja, Thomas, immer hervorragende Sätze geschrieben. Also wenn man nach 10 Jahren, wo dieses Paradigma komplett beherrschend war, muss man nach 10 Jahren, finde ich, schon mal fragen, okay, und was ist das jetzt, das Ergebnis? Und habe ich jetzt das Zitat von dir da? Sagst vielleicht selbst, du sagst, man sieht jetzt, Werbung war noch nie so verhasst wie jetzt und die Werbewirkung war noch nie so schlecht wie jetzt und das Standing der Marken war noch nie so schlecht wie jetzt. Also irgendwann, finde ich, muss man auch mal sagen, nach 10 Jahren dieses eine Paradigma, das aus dem Silicon Valley kam, jetzt lass uns doch mal schauen, wie gut es funktioniert hat. Und diese Frage wird immer noch nicht gestellt.
Doch, sie wird gestellt und sie wird auch beantwortet. Und das von großen Werbungtreibenden, die sagen, diese digitale One-to-One-Werbung, diese personalisierte, die funktioniert überhaupt nicht so, wie wir gedacht haben. Ja? Um wie viel sie nicht funktioniert, das wird noch herauszubekommen sein. Aber Uber, das Beispiel ist ja ganz, ganz frisch aus den Vereinigten Staaten, die haben 2/3 ihres Marketing-Spendings digital gecuttet, also gestrichen, und es ist nichts passiert. Ja. Sie hatten keinen Unterschied in den Ergebnissen. Also nehmen wir mal an, 2/3 der Werbespendings digital wären überhöht und zu viel. Dann glaub mir, da kommen immer mehr Unternehmen dahinter und in 2-3 Jahren haben wir einen neuen Paradigmenwechsel.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Ja, irgendwann müssen sie auf die Zahlen gucken. Ich meine, die Digitalos gucken ja ohnehin nur auf Zahlen. Und jetzt mal auf echte
aber das ist ja das Schlaue, du hast da recht, die gucken nur auf die Zahlen, das ist ja der nächste tolle Trick, man sucht sich irgendwelche KPIs aus und zwar die man gut im Digitalen messen kann,
ja.
Und diese Last Click und so weiter, natürlich sind die KPIs, die man perfekt messen kann, weil sie eben nur da ist digital dann meistens wahnsinnig gut. Aber die Frage, sind es eigentlich die KPIs, die entscheidend sind für den Erfolg des Unternehmens? Die Frage muss langsam mal gestellt werden. Die wird zu selten gestellt, weil in Teilen, muss man ja auch sagen, in Teilen funktioniert es ja. Also das ganze Performance-Marketing,
ja.
Da funktioniert es. Und es funktioniert auch auf deiner eigenen, bei der eigenen Stammkunden funktioniert es. Aber die Frage zu stellen, okay, wir haben jetzt diese KPIs bis ins Letzte durchoptimiert. Wieso ist das Ergebnis insgesamt trotzdem so schlecht? Vielleicht gibt es ein paar andere KPIs, auf die wir schauen sollten. Diese Frage, finde ich, wird immer noch ziemlich wenig gestellt.
Das kommt aber. Also erst einmal, ein Drittel des eingesetzten Geldes ist ja wirksam. Immerhin, ja, also genau. Ein Drittel, das ist ja schon mal gut. Und der, das
ist immer weniger
geworden. Und es wird immer weniger. Aber wenn wir schon von Facebook sprechen und von Daten, die wir von Facebook erhalten, das knüpft ja sehr schön an die Diskussion eben an, dann stellen wir fest, alle Zahlen, die Facebook liefert, sind erstunken und erlogen. Und sie stehen vor Gericht.
Sie sind zumindest mal von selbst gemacht.
Die sind erfunden, die sind frei erfunden, ja. Und Sheryl Sandberg als CEO ist sie von Facebook, ist angeklagt in den Vereinigten Staaten, Lügen über Daten verbreitet zu haben, von denen sie gewusst hat, dass sie Lügen waren. Das darf ein CEO nicht in Amerika. Darf man das hier? Ich glaube nicht. In Amerika darf man sowas nicht. Und dafür steht die jetzt vor Gericht. Und diese Zahlen, die sind einfach frei erfunden. Die sind auch nicht kontrollierbar. Und diesen Zahlen glauben deutsche Werbungtreibende. Ich fasse es.
Aber jetzt würde ich gerne wissen, weil wir leben ja in einer Welt der totalen Überrationalisierung. So ist ja KPI nur zu verstehen. Wenn aber die Zahlen, auf deren Basis man agiert, nur mit Glauben zu vertreten ist, dann möchte ich doch gerne mal wissen, wie das entsteht. Das ist doch dann hohe Zauberei von Facebook und Google, dass sie das in die Köpfe reinkriegen.
Es ist Zauberei, wenn Menschen daran glauben wollen.
Ich finde ohnehin, um es mal ganz kurz abzuschweifen, dieses ganze Silicon Valley ist viel mehr als nur Google und Facebook. Das ist eine Art zu denken, die unglaublich gut funktioniert hat. Also zum Beispiel, was ja heute als total langweilig gilt, ist inkrementeller Fortschritt. Du hast irgendwas und versuchst, wie kannst du es irgendwie besser machen? Jeder sagt, wir müssen disruptiv denken, also haut kaputt, was jetzt da ist. Und natürlich ist es ab und zu total richtig, disruptiv zu sein. Ab und zu ist es total richtig zu sagen, Tele 5, wir machen jetzt alles komplett neu. Wir denken jetzt nicht drüber nach, die Spielfilme vielleicht doch noch ein bisschen anders, mit Kalkofe mehr oder weniger oder das besser, das besser, das besser oder auch ein paar neue Sachen reinbringen, sondern disruptiv, komplett neu erfinden. Und diese Art zu denken hat Google und Facebook massiv vorangetrieben. Und ist doch auch klar, ich meine, ich kann mich total erinnern, wie das losging vor 10 Jahren in diesen Konferenzen, wie die ersten Adepten aus Silicon Valley kamen. Da habe ich schon gedacht, willst du jetzt zu den Leuten gehören, die versuchen, das, was man macht, nochmal 5% besser zu machen? Oder willst du zu den Leuten gehören, die visionär sagen, weg mit diesem blöden linearen Fernsehen, weg mit diesem blöden Print und dieses ganze Taxigewerbe, wie es heute ist, vergiss es. Und dieser ganze Tourismus, dafür haben wir doch jetzt Airbnb. Und ab und zu ist es ja auch richtig. Ich sage nur immer, es gab es immer schon, also Schumpeter, produktive Zerstörung, es gab immer schon Disruption und normalen Fortschritt. Aber dieser normale Fortschritt, Sachen einfach langsam besser zu machen, Horizont 10% besser zu machen, ist irgendwie ein Ziel, das total langweilig ist heutzutage. Du musst Horizont komplett neu erfinden. Und diese Art zu denken hat sich natürlich dann auch irgendwie auf alles übertragen. Auch wenn die Praxis natürlich dann nicht so ist. Ne? Also wenn du dann schaust, wo die Werbegelder wirklich hingehen, gehen sie ja immer noch, sogar noch in Anzeigenblätter. Die haben immer noch richtig Umsätze. Aber die Diskussion ist eben die geworden, sei disruptiv und stell alles in Frage, was es jemals gegeben hat.
Also gut, Lidl hat ja, wie Aldi auch, vieles in Frage gestellt. Sie haben ja versucht, Geld aus den Zeitungen abzuziehen, aus den Tageszeitungen, aus den Anzeigenblättern und haben Umsatz verloren.
Genau, sind zurück.
Und sind brav wieder zurückgegangen und machen Anzeigen und Beilagen, weil es einfach funktioniert. Insofern disruptiv, bitte nicht auf Kosten der eigenen Existenz. Ja.
Genau. Nicht als Selbstzweck zumindest. Disruption kann immer wieder mal richtig sein. Es gab es immer schon, dass Disruption ab und zu richtig ist. Aber Disruption als Selbstzweck, ich finde, das hat sich als falsch erwiesen.
Ich finde, dass das Zeitalter der Globalisierung jetzt sich umdreht und einen Rückweg antritt, weil nämlich ganz, ganz vieles, ich habe jetzt gerade eben euch zugehört und an meine Mitarbeiter gedacht, wenn ich denen die Frage stelle, weißt du, was du tust? Ich habe zwar nicht immer den Eindruck, aber ich würde meistens sagen, ja, ja. Und wenn, ich glaube, bei Facebook und Google arbeiten Menschen, die das nicht wissen. Und zwar ganz runtergebrochen auf einfache Mitarbeiter, die da einfach nur reingehen, die irgendeinen Datenjob machen und nichts großartig hinterfragen. Und darum geht es in der Wirtschaft. Weiß ich, was ich tue? Weiß ich, wofür ich das tue? Weiß ich, was ich davon habe? Und wir haben eine ganze Generation rangezüchtet, bei der das nicht mehr so ist. Deswegen werden wir, weil wir keine Rente bekommen, ewig weiterarbeiten und unsere Zepter weitertragen und sagen, liebe Leute, folgt uns. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, was gut ist. Das ist ja langweilig, weil es schon lange Erfolg hat. Es nährt euch gut. Ab und zu fragt euch ein alter Mann, was ihr denn so morgen vorhabt. Aber ihr werdet euch wohlfühlen dabei. Nur diese Lügen, dieses Betrügen, dieses Internationalisieren, dieses das ist Fortschritt und kein Mensch kann es beschreiben. Das darf nicht gewinnen und das wird nicht gewinnen, weil wir nämlich, und jetzt ist was ganz Besonderes, was oft in diesem Podcast vorgetragen wird, wir geschützt sind durch die deutsche Sprache. Wir sind nämlich in einer Kultur gebunden, wo 100 Millionen Menschen mehr oder weniger eine Sprache sprechen, die sich untereinander verstehen. Wir haben einen zweiten Faktor, wir sind eines der ältesten Länder der Erde. Wir sprechen Deutsch und werden alt und wir werden immer älter. Wir sterben nicht im Gegensatz zu früher. Und was gar nicht da ist, Gruß an Herrn Konze, sind junge Leute. Die sind einfach nicht geboren worden. Und deswegen werden wir, wenn wir eine Demokratie bleiben, wenn wir eine arbeitsteilige Gesellschaft bleiben, dann werden wir Alten das zu sagen haben, wie wo der Hase langläuft. Und deswegen sehe ich blühende Landschaften vor Telefon, blühende Landschaften vor
Karten. Aber du warst doch am Anfang so für die Jungen, das mir vorgeworfen, zu wenig an die Jungen zu denken. Jetzt machst du einen Fehler selber.
Ich mache überhaupt keinen Fehler.
Kai macht keine Fehler.
Stimmt, Kai macht keine Fehler. Das hatte ich jetzt vergessen. Hast du mich davor gebrieft? Ja, habe ich vergessen. Sorry.
Der Lieblingsprotagonist für dich als Journalist war der Augstein mit Schreiben, was ist. Und meiner ist Werner Lorand und der hat mal auf einer PK.
Werner Lorand ist der 60er-Trainer.
Genau. Ich mache immer alles richtig.
Okay, genau.
Das wäre ein schöner Schlusssatz.
Der schönste der
Welt. Für diesen Podcast. Wie immer, wenn es so lange dauert, haben wir den Eindruck, wir müssen den Gast nochmal einladen. Würdest du nochmal kommen?
Ich glaube, das war jetzt nur, hast du nicht ernst gemeint. Das kannst du nicht wollen. Ich würde klar, ich komme immer, wenn ihr ruft, aber ich glaube, einmal langt, oder?
Nehmen wir nochmal. Thomas?
Ja. Es gibt noch,
wir haben noch ganz
zu, es gibt noch viel zu reden.
Ja, wir haben so viel. Ich hätte noch so viele Fragen an euch beide, ganz im Ernst. Es gibt viele Fragen, die mich noch interessieren würden. Ich komme dann nochmal, wenn ich genauso viele Fragen stellen darf wie ihr.
Lassen wir uns darauf ein, Kai?
Wir können auch eine zweite Folge machen. Ja,
und zwar eine, wo dann wirklich, wo dann ich genauso viele Fragen stellen darf wie ihr.
Wir können wir sitzen
denk
bleiben.
Denk drüber nach.
Zweite Folge. Genau. Wir sind doch eh da, dann machen wir es jetzt. Ich habe Zeit.
Wir hängen noch eine zweite Folge dran, genau.
Also, hast du die Fragen denn auch in petto?
Fragen kann ich immer.
Ja, dann verabschiede ich mich jetzt aus der ersten Folge und wir hängen eine zweite Folge dran.
Ernst?
Vielen Dank, Jürgen Scharrer, Folge 1. Gleich kommt Folge 2.
Vielen Dank, genau.
Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.